Hallo, lieber Uli, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Und lass uns direkt starten, wie so häufig, mit Deutschland. Die deutsche Inflation sank im Juni überraschend auf 2%, wobei zuvor eigentlich ein leichter Anstieg erwartet wurde. Und das sieht auf den ersten Blick ja sehr erfreulich aus. Aber wenn man in die Details schaut, findet man eine höhere Inflation bei den Dienstleistungen, also wahrscheinlich getrieben durch Lohndruck und Fachkräftemangel. Und auch langfristig drohen so strukturelle Preistreiber. Also wir haben womöglich durch die Demografie einen Lohndruck, wir haben die grüne Transformation, also Stichwort Greenflation, wir haben eine Deglobalisierung potenziell, wir haben hohe Staatsausgaben. Wie siehst du das denn? Ist das Thema Inflation passé oder handelt es sich vielleicht eher um die Ruhe vor dem Sturm?
Nein, ich glaube, das Thema Inflation ist für den Moment passé. Wir reden über einen sehr starken Euro, wir reden über niedrige Energiepreise. Die OPEC Plus hat gerade noch mal angekündigt, dass sie die Förderquoten nach oben anheben wird. Ein weiterer Schritt ist auch schon angekündigt für den September. Dann sind die 2,2 Millionen Barrel, die man ja, Förderquoten gekürzt hat, die sind dann wieder aufgehoben. Das Ganze trifft ja nach wie vor auf eine, sagen wir mal, moderate globale Wirtschaft und deswegen eben die Energiepreise bleiben hier unterstützend. Und Carina, bei der Inflation, das ist ja immer so, es reicht ja nicht nur, wenn einer sagt, ich will mehr Geld, der andere muss ja auch bereit sein, es zu zahlen. Das haben wir eben nach der Corona-Krise gesehen, weil die Menschen wirklich nach 2 Jahren Lockdown oder 3 Jahren Lockdown zum Teil wieder raus wollten, weil sie reisen wollten, weil sie in Restaurants, weil sie gerade bei den Dienstleistungen natürlich wieder was erleben wollten. Und ich glaube, nochmal werden die Menschen nicht bereit sein, solche Preissteigerungen mitzutragen. Dann werden sie einfach ihren Konsum einschränken. Und insofern glaube ich auch da, dass die Möglichkeiten, Preise weiterzugeben, zu überwälzen, begrenzt sind.
Okay, wir hatten außerdem ein paar für Deutschland ganz positive Konjunkturdaten, oder es sind nicht die harten Daten leider, aber so ZEW-Index war positiv, der Einkaufsmanager-Index PMI war ganz gut, Ifo-Geschäftsklima hat sich auch nochmal verbessert gegenüber dem Vormonat. Gab auch ein paar, die nicht ganz so positiv waren, GfK-Konsumklima-Index. Wie blickst du so auf die deutsche Wirtschaft aktuell?
Die Stimmung hat sich in jedem Falle verbessert. Auch ein paar harte Daten sind besser geworden, wie zum Beispiel jetzt jüngst die Industrieproduktion. Ich glaube, wir sind noch nicht über den Berg. Die Bundesregierung hat sich jetzt sehr stark auf, verständlicherweise will das gar nicht kritisieren, auf die Außenwirtschaft konzentriert. Aber wir brauchen jetzt natürlich auch den Binnenblick. Wir brauchen eine gute Wirtschaftspolitik. Da reicht, glaube ich, das Boostergesetz alleine nicht. Da müssen wir auch sehr viel über Bürokratie, über Energiepreise, über Steuern und Abgaben nachdenken. Das kommt mir alles noch ein bisschen kurz. Insofern kann man wohl mit einem gewissen Wachstum in 2025 rechnen, auch in 26 fortfolgende, weil ja dann die großen Konjunkturprogramme bzw. Ausgabenpakete, Stichwort Verteidigung und Infrastruktur, sozusagen langsam dann auch ja, ausgegeben werden und in Projekte umgesetzt werden. Das wird schon so kommen, aber um es nachhaltig zu machen und um höheres Wachstum zu erzielen, wie gesagt, hatten wir auch schon hier mehrfach diskutiert, brauchen wir sicherlich diese strukturellen Anpassungen, die mir im Moment noch ein bisschen kurz kommen.
Ja, ein ganz ähnlicher Bereich ist, wenn ich auf die Eurozone blicke, will ich mal kurz über die NATO-Verteidigungsausgaben sprechen. Also da gab es ja den NATO-Gipfel Ende Juni, wurde beschlossen, dass von 2% bislang auf 5%, also es teilt sich auf 3,5 plus 1,5, also in Zukunft 5% des BIP werden Verteidigungsausgaben verlangt. Und also für manche EU-Mitgliedstaaten stellt das sicherlich eine Herausforderung dar. Wie wird das denn einen Einfluss auf Zinsentscheidungen haben der EZB? Also für die nächste EZB-Sitzung am 24.07. wird jetzt vom Markt aktuell keine Zinssenkung erwartet. Aber um welchen Einfluss haben denn diese steigenden Verteidigungsausgaben auf die europäische Wirtschaft? Also als zweite Frage, kann damit nachhaltiges Wachstum erreicht werden?
Also wir hatten ja schon höhere Ausgaben. Wir haben das nur dann in den 90er und 2000er Jahren wirklich sehr stark runtergefahren, weil wir der Meinung waren, dass Kriege nicht mehr militärisch, sondern vielleicht wirtschaftlich ausgefochten werden. Wir sind jetzt eines anderen belehrt worden und deshalb kam ja diese Diskussion auf um die sogenannte Verteidigungsfähigkeit. Ich glaube, ja, man hat sich auf dem NATO-Gipfel darauf verständigt, 5% ausgeben zu wollen, wobei ja 1,5 Prozentpunkte davon wiederum für verteidigungsnahe Infrastruktur ausgegeben werden soll. Da kann man jetzt Rätselraten, was damit alles gemeint sein könnte, aber es werden mit Sicherheit dann eben Autobahnen, Brücken, Flughäfen, Häfen und so weiter und so fort sein. Also all das, was wir sowieso renovieren müssen. Von daher fällt das auch ein Stück weit in die Dinge, die ja ohnehin getan werden müssen und sollen. Und dann kommt es natürlich vollkommen drauf an, Carina, ob denn und wie denn diese Gelder ausgegeben werden. Ich möchte verweisen auf ein Papier des Instituts für Weltwirtschaft Kiel mit dem schönen Titel Guns and Growth, was darauf hinweist, dass Investitionen, Ausgaben für Forschung und Entwicklung auch und gerade im Defense-Bereich durchaus das Potenzialwachstum heben können. Denn die Verteidigung sieht wahrscheinlich anders aus, als sie noch vor Jahren und Jahrzehnten ausgesehen hat. Natürlich brauchen wir dann weiterhin Panzer und Haubitzen und diese Dinge mehr, aber es geht vor allen Dingen ja auch darum, dass man Kommunikation, dass man Aufklärung stärkt. Also wir reden über Satelliten, wir reden über Drohnen, wir reden über künstliche Intelligenz, Steuerungen, Sensorik und so weiter und so fort. Also wirklich Hightech-Dinge und dort in Forschung und Entwicklung zu investieren, kann, wie gesagt, nach der Untersuchung des Instituts für Weltwirtschaft das Potenzialwachstum nach oben heben. Insofern wäre ich gar nicht zu pessimistisch, wenn das wirklich gelingt, dieses zu tun und nicht nur in Anführungsstrichen amerikanische Flugzeuge zu kaufen, was wir am Anfang sicherlich tun werden, aber wir müssen eben dann irgendwann über die Forschung und Entwicklung auch in eigene Produktion kommen. Wir müssen auch die Heterogenität des europäischen Verteidigungssektors ein Stück weit konsolidieren, stärker hier zusammenarbeiten. Dann kann es tatsächlich gelingen, dass man damit auch das Wachstum insgesamt nach vorne hebt. Und dann würde es natürlich auch Ländern leichter fallen, die heute sagen, naja, ob ich die Ausgaben stemmen kann, das weiß ich nicht. Wenn man aber Wachstumseffekte natürlich damit verbindet, dann wäre das sicherlich deutlich leichter.
Jetzt habe ich eine schöne Brücke zu eigentlich dem Thema USA, aber es stellt sich mir hauptsächlich noch die Frage für die Eurozone, nämlich wir warten, oder der Markt und wir warten aktuell sehr gespannt im Thema Zollstreit auf den 9.7. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir noch keine Information, ob Europa fristgerecht ein Zollabkommen mit den USA schließen kann und auch keine Information, ob die Frist wirklich verlängert wird. Also, oder wie ist deine Erwartung? Natürlich alles ohne Gewähr.
Ja, es gab durchaus Stimmen am Wochenende, in den letzten Tagen zu diesen Themen. Der Präsident hatte sich geäußert, dass er jetzt Briefe verschicken würde. Ich habe da bisher noch nichts gesehen, dass das passiert ist. Der Finanzminister Bessent hatte gesagt, dass man sich konzentrieren wird auf die großen Handelspartner. Man auch hier in relativ guten Diskussionen sei und er würde hoffen, dass es ein paar Abschlüsse in den nächsten Tagen geben könnte. Also es kann sein, dass die Vereinigten Staaten dann tatsächlich am 9. sagen werden, also hier, jetzt werden wir die Zölle erheben mit der Wirksamkeit 1.8. und dann hätte man eben nochmal rund 3 Wochen Zeit, wirkliche Abkommen zu leisten. Bessent hatte geäußert, mit der Europäischen Union sähe es ganz gut aus. Auf der japanischen Seite sieht es wohl nicht ganz so dolle aus. Mal gucken, jetzt hat Trump ja nochmal, also der amerikanische Präsident, nochmal geäußert, dass diejenigen, die mit den BRICS stark zusammenarbeiten, nochmal zusätzliche Zölle werden zahlen müssen. Ich erwähne das deshalb, weil man die ganze Zeit gemunkelt hatte, weil immer zwischen den Zeilen zu hören war, dass es ein Abkommen mit Indien wohl kurz vor der Tür stehen würde. Aber Indien ist natürlich Mitglied dieser BRICS-Gemeinschaft. Also ja, es ist offen, es wird möglicherweise zu Volatilitäten an den Märkten, auch insbesondere beim US-Dollar, führen können. Aber es ist, glaube ich, noch nicht entschieden und wir haben noch ein paar Tage Zeit, selbst wenn am 9.7. diese Zölle dann eingeführt werden, werden sie erst wirksam am 1.8. und bis dahin hätte man eben noch Zeit zu verhandeln. Aber ja, die Zeit drängt, ist eng. Der Bundeskanzler hatte darauf hingewiesen, dass die Europäische Union pragmatisch doch bitte damit umgehen sollte. Es war auch zu lesen, kann das aber nicht bestätigen, dass die Europäer wohl gesagt haben, okay, diesen Bodensatz von 10%, den würden sie akzeptieren, wenn es Ausnahmen gibt für Autos und andere Sektoren. Also mal gucken, wie das ausgeht. Wie gesagt, es scheinen die Verhandlungen auf sehr intensiv weiterhin zu laufen.
Ja, wird auf jeden Fall spannend sein und zu den USA direkt habe ich eigentlich auch richtig viele Themen aktuell, über die man sprechen könnte. Es ist eine Gesamtgemengelage, also wir haben ein Doppeldefizit, ist wieder im Fokus, weil es sich A ausweitet und dann die One Big Beautiful Bill, die am Freitag unterschrieben wurde, dann auch final auch noch dazu beitragen wird. Wir haben spürbar weniger ausländische Investments in den USA. Der Arbeitsmarktbericht, der kommt typischerweise am ersten Freitag jeden Monats, also die Non-Farm Payrolls. Und letzte Woche wegen dem Feiertag, wegen dem Independence Day, kamen die schon am Donnerstag. Die haben recht positiv überrascht, also mehr neu geschaffene Stellen als erwartet, gestiegene Löhne, gesunkene Arbeitslosenquote. Und zuletzt gab es aufgrund von Aussagen von zwei FED-Mitgliedern auch noch Spekulationen über vielleicht endlich dieser Zinssenkung Ende Juli. Aber die sind jetzt zumindest nach dem Arbeitsmarktbericht marktseitig vom Tisch. Was meinst denn du zu der Gesamtgemengelage in den USA?
Ja, Carina, ich widerspreche dir ausgesprochen ungern, aber beim Arbeitsmarktbericht muss ich es wirklich tun, denn die neu geschaffenen Stellen sind nicht in der Privatwirtschaft, sondern ausschließlich beim Staat entstanden. In der Privat, also ausschließlich ist übertrieben, aber in großer Anzahl. Die neu geschaffenen Stellen in der Privatwirtschaft waren deutlich weniger, als erwartet worden war. Und auch die Arbeitslosenquote ist nur deshalb zurückgegangen, weil die Partizipationsrate gesunken ist. Also es einfach weniger Erwerbsfähige gibt, was an der Migration liegt, beziehungsweise an der Migrationspolitik der US-Administration. Also wenn man etwas unter die Oberfläche guckt, dann war der Arbeitsmarktbericht eher nicht wirklich so begeisternswert. Deutet jetzt nicht auf katastrophale Dinge hin, aber der Arbeitsmarkt scheint sich ein bisschen abzuschwächen, wenngleich ich zugeben muss, und da bin ich dann schon wieder auf deiner Seite, dass der Yolts-Report, also der offene Stellen zeigt und der auch die Quit-Rate zeigt, also wie viel Arbeitnehmer kündigen, um bessere Jobs zu kriegen, also das war alles relativ in Ordnung. Und insofern zeigt sich nach wie vor ein Bild in den Vereinigten Staaten, wo wir eine Wirtschaft haben, die möglicherweise ein bisschen schwächer läuft, aber nicht wirklich Rezessionsgefahren birgt. Du hast angesprochen, The One Big Beautiful Bill Act, das Gesetz, was in der letzten Woche verabschiedet worden ist. Hier mit Steuersenkungen wird es wahrscheinlich einen Impuls geben. Also ich habe wenige Ökonomen gelesen, die abgesehen von den Schulden da sehr kritisch sind. Die meisten glauben schon, dass es noch einen gewissen Wachstumsimpuls dann in sich bringt. Ob es so viel sein wird, wie die amerikanische Administration hofft, nämlich über 4%, da kann man sicherlich ein Fragezeichen dran machen. Also unterm Strich hat ja auch Jerome Powell in Sintra gesagt, dass diese ganze Zolldiskussion, auch die Diskussion um eben den US-Dollar mit Mar-a-Lago, mit Pennsylvania Plan, mit Section 899, die ja dann nicht gekommen ist, natürlich zu Verunsicherungen geführt hat und dass man als Fed schon längst die Zinsen gesenkt hätte, wäre nicht diese Unsicherheit so groß und die ja eben nicht nur die Importeure Richtung USA betrifft oder Exporteure aus anderen Ländern, sondern natürlich auch den US-Konsumenten. Hier ist eben noch nicht klar, welche Güter jetzt am Ende wie betroffen sind und wie dann vor allen Dingen die Elastizitäten sind, also wer die Zölle denn am Ende zahlt. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass sie zu großen Teilen eben doch von den amerikanischen Konsumenten bezahlt werden müssen, weil sie gar nicht ausweichen können. Und insofern die Inflation eben in den USA etwas höher werden könnte. Das halte ich auch für Risiken, dass wir jetzt also in der Berichtssaison sehen, dass die Unternehmen vorsichtiger werden und die Gewinne nicht mehr so laufen, dass aufgrund der Zölle, dann kommt die Inflation eben dazu, was möglicherweise in die Margen reinfrisst. Also ja, es ist ein Bild immer noch einer Wirtschaft, die recht ordentlich wächst, die wahrscheinlich auch nicht in die Rezession abgleitet, aber die möglicherweise in den nächsten Wochen und Monaten mal etwas schwächere Wachstumszahlen aufweist.
Und zinsentwicklungstechnisch erwartest du jetzt für Juli auch keine Zinssenkung, sondern wenn frühestens für September, oder?
Ja, also so wie Jerome Powell sich geäußert hat, das war natürlich schon etwas dovish, also vorsichtig, weil er zumindest ja gesagt hat, man würde die oder hätte die Zinsen schon gesenkt, wenn nicht diese Unsicherheit wäre. Aber wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, also bis August wird das sicherlich noch halten und insofern glaube ich, dass September ein Termin sein könnte, wo die Fed dann den nächsten Zinsschritt machen wird. Dann allerdings sollte sie doch relativ zügig die Zinsen weiter senken. Wir rechnen ja damit, dass es dann 1 Prozentpunkt oder vielleicht sogar mehr, der Markt erwartet sogar noch ein bisschen mehr als 1 Prozentpunkt über die nächsten 12 bis 18 Monate nach unten gehen wird. Also die Kurve insgesamt wird deutlich steiler. Das kurze Ende wird von den Notenbanken nach unten gedrückt. Und das lange Ende könnte dann eben mit Wachstums- bzw. Inflationserwartungen sogar ein bisschen höher steigen.
Ja, sehr gut. Vielen lieben Dank, Uli, für deine Einblicke wieder und Ihnen allen fürs Einschalten und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Sehr gerne, Carina. Tschüss.